Als C.S. Lewis mal gefragt wurde, was ist der Unterschied zwischen dem Christentum und allen anderen Religionen, da musste er nicht lange nachdenken und hat gesagt, das ist einfach, der Unterschied ist Gnade. Gnade ist das Fundament unseres christlichen Glaubens. Gnade ist auch ein Wert, den wir als Gemeinde hochhalten wollen. Wir wollen aus seiner Gnade leben und in seiner Gnade leben. Und das ist das Thema heute Morgen zum Abschluss des Philipperbriefs. Und ich möchte gerne den Vers 20 auch noch dazu nehmen. Lass uns gemeinsam lesen, Philipperbrief Kapitel 4, Vers 20. Wer noch eine Bibel braucht, hinten stehen welche im Regal für euch. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus, des Kaisers Haus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Unser Fokus ist die Ehre Gottes. Wir leben für ihn. Wir stellen uns ihm zur Verfügung als seine Werkzeuge, als die Handschuhe, die er anziehen darf, als sein Leib in dieser Welt. Das ist unser Fokus, das ist unser Ziel, dass er verherrlicht wird, dass er geehrt wird, dass er eine Freude hat an uns. Und Gottes Fokus, Gottes Herz, Gottes Absicht uns gegenüber ist Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist ein unverdientes Geschenk, eine unverdiente Gunst, ein Geschenk, das du nicht verdient hast. Gnade ist ein Ausdruck von Gottes Liebe. Bist du dir bewusst, dass du geliebt bist von deinem Schöpfer? Du bist sein geliebtes Kind. Du bist seine geliebte Braut. Du bist sein geliebter Leib. Ihr Eltern, erinnert ihr euch noch dran, an den Moment, wo eure Kinder geboren wurden? Ich kann mich noch erinnern, wo die zwei Jungs waren, der Kaiserschnitt, die ersten zwei, und ich war dann der Erste bei ihnen, und wie diese zwei nackten, schreienden, verrunzelten Geschöpfe da gelegen sind, und mein Herz ist übergeflossen mit Liebe. Ich hatte sofort dieses Vaterherz. Und wir würden unser Leben für unsere Kinder geben, oder? Ihr Ehepaare, erinnert ihr euch noch an euren Hochzeitstag? Den Moment, wo für mich die Jennifer hier den Mittelgang in der Kirche heruntergekommen ist, auf mich zu. Ich hatte Tränen in den Augen. Und so fühlt sich Gott für uns. Und erinnert ihr euch noch an heute Morgen? Das ist vielleicht am einfachsten, gell? Heute Morgen, als ihr vor dem Spiegel gestanden seid und euch die Zähne geputzt habt und frisiert habt, okay, ich habe abgestaubt, euch rasiert habt, eingecremt, geschminkt, geduscht. Wir haben unseren Körper gepflegt. Wir haben unseren Körper genährt und versorgt. Und so besorgt ist Gott für uns. Gott gebraucht alle diese Bilder, um sein Herz uns gegenüber auszudrücken. Du bist geliebt von deinem Gott. Wir als Gemeinde sind geliebt von unserem Gott. Trotz allem, was noch nicht heil ist und allem, was noch nicht so ganz zu ihm passt. Es ist unverdiente Gunst. So wie du zu deinem unvollkommenen Kind stehst und wie du zu deiner unvollkommenen Braut stehst, hoffentlich. Und wie du deinen unvollkommenen Leib trägst. Du verwirfst sie nicht, trotz allem. Gnade bedeutet, Gott behandelt uns, Gott behandelt dich besser, als du es verdient hast. Das ist Gnade. Das ist mehr als Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, du kriegst das, was du verdient hast. Es ist auch mehr als Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bedeutet, du bekommst eine Strafe nicht, die du verdient hättest. Gnade bedeutet, du bekommst etwas, was du nicht verdienst. Also zum Beispiel, nehmen wir an, du hast über deine Verhältnisse gelebt, du hast dich verschuldet, du bist am Ende bankrott, du bist total verzweifelt und in deiner Verzweiflung raubst du eine Bank aus. Und wirst erwischt von dem Security-Personal. Gerechtigkeit wäre, die rufen die Polizei, du kommst vor Gericht, du kommst in den Knast. Barmherzigkeit wäre, der Bankdirektor hat Mitleid mit dir und sagt, lass ihn laufen. Gnade wäre, der Bankdirektor erlässt dir deine Schulden und er lädt dich zum Abendessen ein und beim Fünf-Sterne-Dinner sagt er zu dir, weißt was, ich habe beschlossen, ich schenke dir meine Villa, ich habe eh drei davon und ich gebe dir noch 1 Million Taschengeld dazu. Das ist Gnade. Du wirst beschenkt, obwohl du es nicht verdienst, obwohl du unwürdig bist. Und so behandelt dich Gott in Jesus Christus. Jesus hat für dich verdient, was wir nicht verdienen können. Er hat ein perfektes Leben für uns gelebt, das wir nicht leben können. Er hat unseren Platz eingenommen, den Platz des Verbrechers am Kreuz und unsere Schuld, die zwischen uns und dem heiligen, perfekten Gott steht, die uns von ihm trennt, bezahlt. Und weil er unseren Platz eingenommen hat, dürfen wir im Gegenzug seinen Platz einnehmen als Kinder Gottes. Und wir sind Miterben mit ihm von all seiner Herrlichkeit, von all seinem geistigen Reichtum, den Gott für uns hat. Ein Geschenk. Und wir müssen dieses Geschenk nur annehmen, indem wir uns ihm anvertrauen und uns entscheiden, ihm zu folgen. Dann werden wir geistlich in Christus versetzt. Und der Vater behandelt uns so wie den Sohn. Unverdiente Gunst. Wir stehen unter seiner Gunst. Denkst du so über Gott? Denkst du so über deine Beziehung mit Gott? Oder ist Gott für dich immer noch irgendwie so der Polizist da oben? Oder der fordernde Boss? Fühlst du dich unter Druck? Es macht Menschen krank. Geistlicher Druck. Wir sind Gnade nicht gewohnt in dieser Welt. In der Welt musst du dir Anerkennung, Liebe, auch eine Position verdienen. Also gerade in unserer deutschen Mentalität, oder? Wir sind eine Leistungsgesellschaft, wir haben eine Leistungsmentalität. Und wir sind geprägt von diesem Leistungsdenken. In der Arbeit, in der Schule, ja, vielleicht sogar von unseren Eltern. Weil meine Eltern Kriegsgeneration anbacken, schaffen, dann zählt sowas. Und wenn du nichts leisten kannst, dann bist du nichts wert. Meine Mama kämpft gerade damit. Das ist so in ihr drinnen. Und wir übertragen oft dieses Leistungsdenken auf Gott und unsere irdischen Erfahrungen, die wir da haben, auf Gott. Und wir entwickeln ein falsches Gottesbild. Und wir leben in einer gesetzlichen Arbeitsbeziehung. Wir entwickeln Minderwertigkeitsgefühle. Und wir bauen Gemeinden, die auf Leistung und nicht auf Gnade gebaut sind. und davon geprägt sind. Und das ist nicht Gottes Plan für uns. Seht ihr hier, Paulus nennt alle in Christus Heilige. Und er befiehlt sie der Gnade des Herrn Jesus Christus an. Er beginnt diesen Brief so und er endet damit. Gnade von Anfang bis zum Ende. Paulus hat an seinen geistlichen Sohn Timotheus geschrieben, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und in der Apostelgeschichte 13 ermahnen Paulus und Barnabas die Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Nicht zurückzufallen in eine jüdische Gesetzlichkeit, in eine gesetzliche Arbeitsbeziehung zu Gott. Und das fällt auch uns so leicht in unserer Kultur. Gnade ist der Unterschied zwischen wahrem Christentum und allen menschengemachten Religionen und Philosophien. Und da gibt es durchaus auch welche, die sich so ein christliches Mäntelchen umhängen, aber in Wahrheit nicht auf Gnade basieren, sondern auf menschlicher Leistung. Wir nennen das Gesetzlichkeit. Ich möchte mir mit euch vier Bereiche anschauen heute Morgen, in denen wir stark sein müssen in der Gnade Gottes. Erste ist unsere Erlösung und unsere Beziehung mit Gott. Wir Menschen sind geschaffen für Beziehung mit Gott. Wir sind geschaffen auf Gott hin. Ein Thomas hat geschrieben, Gottes Absicht als unser Schöpfer war immer in uns zu wohnen. Also sprich, eine Beziehung mit ihm zu haben. Na, wir haben ein Bild einer WG. Wir sind zusammen. Das ist Normalität für einen Menschen, schreibt Ian Thomas. Dass Gott in uns und durch uns wirkt. Dass wir sein Leben teilen, dass wir in Gemeinschaft mit ihm aus seiner Kraft leben. Aber der natürliche Mensch ist nicht normal. Der natürliche Mensch ist getrennt von Gott durch Sünde, durch all diese Dinge, die Unrecht sind in unserem Leben, die uns ein schlechtes Gewissen bereiten. Die trennen uns von dem absolut heilen und perfekten und heiligen Gott. Und er wird nicht in unreinen Gefäßen wohnen. Er wird nicht mit Unvollkommenheit Gemeinschaft haben. Das passt nicht zu ihm. Und Menschen spüren das. Menschen spüren das, dass was fehlt in ihrem Leben. Da ist ein Loch in ihrem Herzen, da ist ein Mangel in ihrer Seele, die nichts in dieser Welt, das nichts in dieser Welt ausfüllen kann. Unsere Seele sehnt sich nach Gott, ob uns das bewusst ist oder nicht. Der Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, oh Gott. Und das ist was, was mich zu ihm getrieben hat. Das ist wirklich meine Lebenserfahrung. Ich war ein junger Mann, der alles hatte, was diese Welt anzubieten hat und trotzdem immer unzufrieden und leer und ziemlich zornig war. Und viele Menschen in unserer Kultur sind von klein auf so manipuliert von Medien, Politikern, gottlosen Wissenschaftlern, Lehrern, Eltern, dass es keinen Gott gibt. Und was bleibt dann noch? Naja, dann suchen sie in dieser Welterfüllung, in Materialismus und Karriere und Ruhm und menschliche Beziehungen und menschliche Anerkennung. Und Menschen tun die verrücktesten Dinge, um das zu bekommen. Aber es ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Wir sind geschaffen für Gott. Diese Dinge können uns nicht erfüllen. Und leider ist dann oft die Endstation die Klinik oder irgendwelche Psychopillen oder Drogen, im schlimmsten Fall Suizid. Sehen wir sogar bei den ganz großen Stars, die wirklich alles haben, was diese Welt anzubieten hat. Einfach um sich abzuschalten, einfach um diesen Schmerz der Seele, die entfremdet ist von Gott, zum Schweigen zu bringen. Und die Welt hat diesen Menschen nichts anzubieten, außer sie irgendwie wegzuschießen, ruhig zu stellen, irgendwelche Drogen und Medikamente. Es bleibt die Sinnlosigkeit, die Leere ohne die Beziehung mit Gott. Aber die allermeisten Menschen auf dieser Welt spüren und glauben, dass Gott existiert. Gott offenbart sich uns in seiner Schöpfung, er offenbart sich uns in unserem Gewissen, in unserem Herzen. Wir erkennen, er ist herrlich, er ist gut, er ist heilig. Irgendwer hat mal gesagt, Menschen sind eigentlich hoffnungslos religiös. Das stimmt, wenn wir nicht manipuliert werden, gell? Atheismus ist ein sehr rares Phänomen eigentlich und gibt es noch nicht sehr lange. Aber wir spüren auch, dass wir nicht in der rechten Beziehung sind mit Gott, in unserem Gewissen. Das klagt uns an. Die Gemeinschaft mit ihm ist verloren gegangen. Wir spüren, es muss mehr geben und wir strecken uns nach Gott aus. Menschen strecken sich nach Gott aus, überall auf dieser Welt. Und sie denken sich die verschiedensten Wege aus, wie es vielleicht klappen könnte, zurück in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und im Prinzip gibt es nur zwei Antworten. Erste Antwort ist die, die Menschen sich ausgedacht haben. Und die Antwort ist immer, du musst dich zu Gott hinarbeiten. Du musst deine Schuld abarbeiten. Du musst dir irgendwie den Himmel verdienen durch Meditation oder dass du immer und immer wieder auf diese Erde kommst und es besser machen musst als vorher. Blöd ist halt, dass jedes Baby genauso als Sünder und genauso blöd wieder auf die Welt kommt wie jedes andere auch. Ja, wir fangen immer wieder von vorne an und der Kreislauf wiederholt sich endlos. Oder andere sagen, du musst fasten, du musst beten, du musst opfern, du musst auf Wallfahrten gehen, du musst gute Werke gehen, du musst machen, du musst in die Kirche gehen, du musst irgendwelche religiösen Rituale vollziehen. Unendliche Möglichkeiten. Aber sie haben immer das gemeinsam, es hängt von dir ab. Und das ist das Problem. Weil mein Problem ist, ich komme dem Ganzen nicht nach. Ich sündige jeden Tag. Also ein ständiges Hinterherlaufen, ein ständiger religiöser Stress, ein niemals Erreichen des Ziels. Und ja, es fördert auch unseren Stolz und unsere Selbstgerechtigkeit, weil wenn es ein Wettkampf zwischen uns ist, ne, wer besser ist, dann kann ich sagen, naja, ich bin ja nicht perfekt, ich habe niemanden umgebracht, ich gehe in die Kirche, ich bin ja immer noch besser als der da oder die da. So war ich früher drauf, selbstgerecht, bis ich erkannt habe, das ist der völlig falsche Maßstab. Gottes Maßstab ist Perfektion. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, ihr sollt vollkommen sein wie der Vater im Himmel. Vollkommenes. Also perfekte, sündenlose Menschen können Gemeinschaft mit Gott haben. Alle anderen können keine Gemeinschaft mit Gott haben. Und das schafft natürlich keiner. Wenn der Maßstab ist, 100 Meter hoch zu springen, ist es letztendlich egal, ob du 1 Meter springen kannst oder 3 Meter springen kannst. Die Latte ist zu hoch für jeden von uns. Gott bleibt fern, Gott bleibt unerreichbar. Alle Selbsterlösungsversuche scheitern. Nur einer hat es geschafft, sündenlos zu leben und das war Jesus, Gott, der Mensch geworden ist. Und die zweite Antwort ist die biblische christliche Antwort und die ist Gnade. Nämlich Jesus Christus bezahlt unsere Schuld, die uns trennt von Gott. Jesus Christus bringt uns in Beziehung mit Gott, dem Vater. Vergebung ist ein Geschenk, Beziehung mit Gott ist ein Geschenk. Jesus hat das für dich getan, was du nicht für dich selbst tun kannst. Eigene Anstrengung, gute Werke sind kein Weg in die Beziehung mit Gott. Es gibt keine guten Menschen, keine, die gut genug sind. Nicht religiöse Rituale oder kirchliche Traditionen sind ein Weg zu Gott. Es gibt nur einen Weg zu Gott und der heißt Jesus. Er hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Boah, das ist aber eng, ja, aber Gott sei Dank, es gibt einen Weg. Gott hat einen Weg geschaffen. Warum nicht den gehen? Und wenn ich das begreife und ergreife, wenn ich Jesus ergreife, dann habe ich Vergebung in ihm und Beziehung mit Gott in ihm. Und ich bin auf dem Weg in den Himmel, in die Herrlichkeit, in Jesus. Nicht wegen mir, sondern trotz mir. Nicht wegen dem, was ich tue oder wegen dem, was ich getan habe, sondern wegen dem, was Jesus für mich getan hat, allein. Das ist die biblische Antwort. Und wenn wir diese Gnade Gottes verstehen, dann bringt das so viel Frieden und Freiheit in unsere Beziehung mit Gott. Weil in Jesus bin ich sicher. Ich meine, wenn es von mir abhängt, von meiner Performance, dann bin ich einen Tag gerettet, am nächsten Tag nicht gerettet. Einen Tag kann Gott mich segnen, den nächsten Tag kann er es vergessen. Aber Gott segnet mich nicht wegen mir, sondern wegen Jesus. Gott liebt mich nicht wegen mir, wegen meinem Verhalten, wie viel ich bete oder wie viel ich in der Bibel lese oder wie viel gute Taten ich tue und so weiter. Er segnet mich wegen dem, wer ich bin in Jesus. Ich bin ein Kind Gottes. Der Vater hat mich lieb. Und wenn ich hinfall, wenn ich Mist baue, wird er mich nicht ablehnen. Dann darf ich es bekennen, dann darf ich umkehren, ich darf aufstehen, meine Schuld an seinem Kreuz lassen und in die Arme meines Vaters laufen. Ich kann Trost und Kraft finden. Seht ihr, wenn ich hinfall und wieder aufstehe, dann stehe ich immer noch in seiner Gunst. Römer 8 sagt uns, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. In der Offenbarung 12 lesen wir, dass Satan der Verkläger der Brüder und Schwestern, das hat er ständig gemacht, verklagt, angeklagt. Der ist aus dem Himmel geworfen, lesen wir da. Also übernimm jetzt nicht du seine Rolle, okay? Übernimm nicht du die Rolle Satans, indem du dich oder andere Geschwister verdammst und anklagst. Die Atmosphäre in Gottes Gemeinde sollte eine Atmosphäre von Liebe und von Annahme sein. Komm so, wie du bist. Das war von Anfang an Philosophie in der Calvary Chapel, als die Hippies sich zu Jesus bekehrt haben. Komm so, wie du bist. So dreckig, so kaputt. Selbst wenn du dein Leben noch nicht ganz aufgeräumt hast, komm so, wie du bist. Selbst wenn du ungenügend bist, Christus genügt. Komm und lass dich verändern von ihm. Weil die Wahrheit ist, wir können uns selbst nicht reformieren. Die Atmosphäre, in der gute Frucht wächst, der gute Boden ist eine Atmosphäre von Gnade, nicht von Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist ein Werk des Fleisches und es befreit uns nicht. Gnade macht uns frei. Und wenn du bewusst in Sünde lebst und in die falsche Richtung läufst, wird der Vater dich züchtigen, als liebender Vater. Aber er wird dich nicht verdammen, er wird dich nicht ablehnen, er wird dich nicht richten, wenn du zu ihm umkehren willst. Da ist eine große Geborgenheit und eine große Sicherheit, wenn ein Kind sich von seinen Eltern geliebt weiß. Und auf der anderen Seite ist eine große Unsicherheit und oft eine Unfähigkeit, das Leben zu meistern, wenn ein Kind sich nicht geliebt fühlt von den Eltern. Oder wenn es sich nur geliebt fühlt, wenn es Leistung bringt. Und so ist es auch im Glaubensleben. Wir könnten sagen, alle Religionen dieser Welt sind solche schlechten Eltern. die geben keinen wahren Halt. Gesetzlichkeit gibt keinen Halt. Meine, vielleicht fühlst du dich unqualifiziert, weil du nicht gut genug warst. Oder vielleicht hattest du eine gute Woche und du erwartest deswegen Segen von Gott. Aber beides ist gnadenlos. Beides ist unsicher, weil es abhängig ist von dir. Und du kannst das jeden Moment versauen. Das kann sich im nächsten Moment schon ändern. Irgendwer schneidet dich auf der Straße beim Heimfahren und du flugst und oh. Oh nee, ist vorbei mit meinem Bravsein diese Woche. Versemmelt. Ja, was ist dann? Ist dann vorbei mit deiner Beziehung mit Gott? Bist du dann aus der Gnade gefallen? Musst du dich erst zurückarbeiten? Nein, du kannst es bekennen und mit Freimut vor dem Thron der Gnade laufen. Zur rechtzeitigen Hilfe heißt es da. Also gerade wenn wir Not haben, gerade wenn wir es versemmelt haben, gerade wenn wir ihn brauchen, können wir kommen. Weil es nicht von uns abhängig ist, sondern von Jesus allein. Es ist aus Gnade, nicht durch unsere Leistung. Und so in Christus haben wir einen festen Halt für unsere Seelen. Gott nimmt dich an und Gott segnet dich einfach und allein, weil du durch Glauben mit Jesus verbunden bist. Also halt dich an ihm fest. Du kannst mit seiner Gnade rechnen, ob du stille Zeit gehabt hast heute Morgen oder ob du verpennt hast und einfach losgelaufen bist. Es ist nicht abhängig von deiner Leistung. Weil du in Christus bist. Du bist sicher, du bist geliebt, die Tür zu Gott steht dir immer offen. Und das verändert uns. Seh dir, geliebte Menschen leben anders. Mit Zuversicht. Und seine Liebe verändert uns. Gesetzlichkeit, geistlicher Druck verändert uns nicht. Das macht uns zu Heuchlern. Aber es verändert uns nicht von innen her. Es ist Gottes Liebe, seine Gnade. Das Ding ist, wenn du dich geliebt weißt, dann entwickelst du Gegenliebe. Sie sind immer dort, wo es stinkt, gell? Die fliegen. Also. Was soll ich sagen? Es gibt nur kaltes Wasser in der Dusche, hier in der Chapel. Habe ich den Faden verloren. Ja genau, wenn wir geliebt sind, dann entwickeln wir Gegenliebe. Und das ist der beste Motivator, ohne ein Kampf zu sein. Hey, du bist verliebt, du bist verknallt in dieses Mädel, in diesen Jungen. Du versuchst dir zu gefallen. Nicht weil du musst, sondern weil du willst. Ganz natürlich. Und das ist, wie Gott uns verändert. Ich habe gestern gelesen in einem Buch von Peter Kreeft, ein katholischer Philosoph, ein gläubiger katholischer Philosoph, den ich sehr schätze. Und er schreibt, das Herz von allem ist Liebe, denn alles wurde durch Liebe erschaffen. Es gibt nur einen Ursprung und er ist Liebe. Deshalb tut er alles, was er tut, aus Liebe. Alles, was er macht, macht er aus Liebe. Alles, was er zulässt, erlaubt er aus Liebe. So ist unser Gott. Und dann schreibt der Peter, wir müssen lernen, so zu sein, wie er, aus Liebe zu handeln. Wir brauchen Gottes Gnade für unsere Erlösung, für unsere Beziehung mit Gott. Zweitens, das Prinzip der Gnade gilt auch für unser tägliches Leben mit Gott. Wir brauchen seine Gnade, wir brauchen seine Befähigung, wir brauchen seine Kraft, um ein christliches, das heißt Christusähnliches Leben zu leben. Ich meine, wenn wir die Bibel lesen, Jesus war wunderbar, oder? So wie Jesus zu sein muss, wunderbar sein, ein wunderbar heiles Leben, voll Frieden, voll Freiheit. Ich meine, nie selbstsüchtig zu sein, immer nur zu lieben, nie neidisch oder eifersüchtig zu sein, nie habsüchtig zu sein, sondern immer freigebig zu sein, muss wunderbar sein, oder? Und Jesus sagt, folgt mir nach, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Yay, hey, das klingt gut. Aber wie macht man das? Wie kann man so leben? Ich nicht aus mir, nicht aus eigener Kraft. Ich habe eine sehr begrenzte natürliche Liebe und 90% davon brauche ich für mich selbst. Ich habe sehr begrenzte Geduld. Ich denke viel zu viel an mich. Also wie kann ich so leben wie Jesus? Wer kann so leben wie Jesus? Die Antwort ist niemand. Wie kann ich so leben wie Jesus? Gar nicht. Nur Jesus kann so leben wie Jesus. Im Römer 7 beschreibt Paulus das so schön, wo er sagt, das Wollen des Guten ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Ich möchte gern gut sein, ich möchte gern so leben wie Jesus, aber ich kann es nicht. Und das ist das Problem von Religiosität. Das ist das Problem von Gesetzlichkeit. Ja, manche Religionsgründer haben wirklich gute Sachen gesagt. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Hey, ja, super. Und ich bin in der Kirche aufgewachsen, wo immer gesagt wurde, sei ein guter Mensch, lebe ein moralisch gutes Leben. Yeah, aber wie? Unser Problem ist ja selten, dass wir nicht wissen, was richtig wäre oder was gut wäre. Ich möchte ein guter Mensch sein, aber ich kann es nicht. Das ist mein Problem. Und Religiosität, Religion ohne Jesus ist wie jemanden in ein Auto zu setzen ohne Benzin und zu sagen, fahr los. Das funzt nicht. Das Problem von aller humanistischer Religiosität, auch die mit dem christlichen Mäntelchen, ist, du bist allein. Wenn es am Ende drauf ankommt, bist du auf dich gestellt. Du bist der Macher. Und die Wahrheit ist, ich habe nicht genug Kraft in mir, um richtig zu leben. Und deshalb ist Religiosität so frustrierend. Biblisches Christentum ist anders. Gott sagt uns, ich weiß, dass du es aus eigener Kraft nicht schaffst. Jesus hat in Johannes 15 gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das Wunderbare am biblischen Christentum ist, Jesus sagt uns nicht nur, wie wir leben sollen, er befähigt uns auch, es tun zu können. Und wie tut er das? Indem er uns mit sich selbst füllt. Also Gott selbst nimmt uns Wohnung in der Person des Heiligen Geistes. Also Christentum ist nicht nur Nachfolge, einem Vorbild nacheifern. Nein, es ist ein Teilhaben an Jesu Leben. Philipperbrief 4 hat Paulus geschrieben, Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Nicht aus mir selbst, aber in ihm, der mich kräftigt. Johannes 15 nochmal, Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wie leben wir aus Gottes Gnade? Gott wird uns nicht vergewaltigen. Er wird es nicht ohne uns tun, sondern durch uns und mit uns. Wir müssen uns ihm zur Verfügung stellen und ihm vertrauen. Bekennen, Herr, ich kann es nicht. Ihm meine Not bekennen, das ist der erste Schritt. Ich kann es nicht. Ich kann diese Person nicht lieben. Ich kann ihm nicht vergeben. Ich kann dieser Versuchung nicht widerstehen. Ich bin nicht stark genug. Aber Herr, du kannst. Herr, tust du durch mich. Ich treffe Entscheidungen, ich gehe Schritte im Glauben, ich stelle mich dir zur Verfügung. Tust du durch mich. Ich mache einen Glaubensschritt im Vertrauen auf dich, nicht auf mich. So funktioniert das Leben im Glauben. Auf wen vertraust du in deiner Nachfolge, in deinem täglichen Leben? Das ist der Schlüssel. Dritter Bereich, in dem wir Gnade brauchen, und das ist eigentlich sehr ähnlich, ist für unseren Dienst, für unsere Arbeit, für Gott. Ich meine, Gottes Berufungen sind meistens zu groß für uns allein, für unsere natürlichen Fähigkeiten. Und beobachte auch da mal dich selbst, dein Leben. Versuch mal so gedanklich dich zu entfernen von dir. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Dich so als Objekt dein Leben zu betrachten, als Außenstehender, und frag dich, auf wen vertraust du in deinem Schaffen? Auf dich oder auf Jesus? Versuch nicht aus eigener Kraft zu leben. Versuch nicht aus eigener Kraft eine gute Mutter oder ein guter Vater oder ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau, ein gutes Kind, ein toller Hauskreisleiter, ein toller Kindergottesdienstlehrer, Prediger, Arbeiter, Angestellter, was immer zu sein. Du wirst ausbrennen. Im 1. Korinther 15 schreibt der Paulus: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht, dass wir nichts tun, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Jesus gesagt: Jungs, chillt mal, bleibt in Jerusalem, wartet auf die Zurüstung, bevor er loslegt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Gott rüstet uns zu für das, wozu er uns beruft. Also wieder, auf was vertraust du? Auf wen vertraust du? Stolze Selbstgenügsamkeit schwächt uns. Abhängigkeit von Gott macht mich stark. Paulus schreibt drüber im 2. Korintherbrief: Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Dann muss ich von ihm abhängig sein. Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn ich denke, boah, ich hab's drauf, ich zeige euch, wie Christentum geht. Ja, pass auf. Abhängigkeit von Gott macht uns stark, wenn wir ihn durch uns wirken lassen. Vierter Bereich noch kurz, für den wir Gottes Gnade brauchen, ist in unserem Leiden. Wir alle leben in dieser gefallenen Welt. Leid in dieser Welt ist unvermeidbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich bin kein guter Leider. Ich bin wehleidig. Ich mag es nicht. Aber Paulus lebt uns das vor im Philipperbrief, oder? Haben wir das gesehen? Was es bedeutet, in der Gnade Jesu aus seiner Kraft zu leiden. Paulus schreibt aus dem Gefängnis und er schreibt so positiv, mit so einer Freude, mit so einem Gottvertrauen. Er zeigt uns, wie es geht. Und ich würde behaupten, noch nie hat ein Christ gelitten ohne Trost, ohne den Beistand Gottes. Der Tröster, der Beistand lebt in uns, der Heilige Geist. Denkt an Stephanus. Ganz krass, ja. Ultimativ, er hat sein Leben gegeben für Jesus. Aber während er das tat, hat er den Himmel offen gesehen. Gesehen, wie der Herr auf ihn gewartet hat. Und er hatte sogar die Gnade zu beten für die, die ihn gerade umbringen. Ich denke an Richard Wurmbrand, wer den noch kennt. War ein Pastor in Rumänien, der 14, 16 Jahre lang im Gefängnis war für seinen Glauben. unter Ceausescu, hat erzählt, wie die Brüder singend zur Hinrichtung gegangen sind. Das ist Gottes Gnade. Ich denke an Joni Erickson, eine Frau, die Gottes Gnade erfährt in ihrer Krankheit, in ihrer Behinderung, in chronischen Schmerzen. Ich empfehle ihr Buch Sehnsucht nach Heilung. Warum lässt Gott Leid zu? Für jeden, für den das ein Thema ist. Keiner wünscht sich diese Dinge, keiner wünscht sich zu leiden. Aber wir müssen auch keine Angst haben. Der Schlüssel ist wieder, auf wen schauen wir in unseren Herausforderungen. Wir dürfen auch in unseren Schwierigkeiten erwarten und vertrauen, dass er Gnade und Kraft für uns hat, jeden Tag neu. Und wir dürfen wissen, egal was uns passiert in unserem Leben, in dieser Welt, wir sind jetzt schon Sieger in Jesus Christus. In 2. Korinther 2 heißt es, dass er uns jetzt schon in seinem Triumphzug mitführt, also in seiner Siegesparade. Ja, wir leben in dieser gefallenen Welt. Ja, wir leben in diesem geistlichen Kampf, in dem der Feind uns dazu bringen will, Gott unsere Liebe aufzukündigen. Wir werden angefeindet, wir werden versucht, wir werden angegriffen, aber wir haben schon gewonnen in Jesus. Wir sind schon unterwegs in seine Herrlichkeit. Das ist schon geregelt. Und deswegen ist es so, wie wenn der VfR Grünstadt gegen Kaiserslautern spielt. Also eigentlich normal haben die überhaupt keine Chance. Aber wieder erwarten, nach der ersten Halbzeit steht es 50-0 für Grünstadt. Boah. In der zweiten Halbzeit, die roten Teufel geben alles. Körpereinsatz, Zweikämpfe, Fouls, Blutgrätsche, ganze Programme, es ist grausam. Und es tut weh. Alle Grünstädter humpeln. Aber sie humpeln mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht, weil sie haben nämlich schon gewonnen. Sie sind auf dem Weg zur Siegesparty. Und so leben wir Christen in dieser Welt. Wir haben mit Jesus den Teufel und diese Welt überwunden. Er hat gesagt, ja, in dieser Welt habt ihr Probleme, aber habt keine Angst. Ich habe sie überwunden. Ich möchte noch gerne zum Abschluss zwei Bibelstellen mit euch lesen. Schlagt mit mir auf 2. Korinther 4. Lesen die Verse 8 bis 10. Paulus beschreibt da die Realität seines Lebens, die so viel krasser war, als wahrscheinlich die meisten von uns erleben werden. Er wurde ganz krass verfolgt von den Juden. Zuerst, später wurden die Christen auch von den Römern verfolgt. Er schreibt, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Spring zu Vers 16. Deshalb erwarten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und schlagt noch auf Römer 8. Wir lesen ab Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Hinrichtung? Wie geschrieben steht, um deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Das war die Lebensrealität der Christen. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott hat Gnade für seine Kinder. Gnade für unsere Errettung und unsere Beziehung mit Gott, Gnade für unser Leben, Gnade für unseren Dienst, auch Gnade in unserem Leid. Also seid stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und ich möchte auch noch sagen, wenn wir so viel Liebe und Gnade empfangen haben, dann lasst sie uns auch weitergeben. Lasst uns eine Gemeinde von gnädigen Menschen sein. Andere so behandeln, wie sie es nicht verdient haben. Weil so ist Gott zu uns. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Lieber Vater, danke für die unverdiente Gunst, die du uns schenkst, jeden Tag neu. Und Herr, wo wären wir ohne deine Gnade? Wir wären so verloren, so am Ende, so fertig, so allein. Du bist da. Du liebst uns. Lass uns das begreifen, Vater. Und lass uns nicht zurückleben. Einfach reagieren auf deine Güte in unserem Leben. Befreie uns von aller Gesetzlichkeit, befreie uns von aller Selbstgenügsamkeit. Wir wollen uns dir ganz neu anvertrauen. Wir brauchen dich, Herr. Wir sind nicht zu stolz, um das zu bekennen. Wir brauchen dich, Herr. In unserem persönlichen Leben, auch in unserem Gemeindeleben, wir brauchen dich. Und wir wollen uns von dir abhängig machen. Du bist unsere einzige Hoffnung. Aber du bist die Hoffnung, die steht, die verlässlich ist, die da ist. Und das ist unsere Freude. So füll uns mit Freude und Zuversicht, weil wir aus deiner Gnade leben dürfen, wenn wir jetzt hier wieder auseinandergehen. Danke, dass du mit uns gehst. Begleite uns mit deinem Segen. Amen.